Ja, wir haben heute Abend, wie gesagt, den dritten Abend zur Apostelgeschichte mit dem Thema von Hirten, Schafen und Böcken, Paulus und die Ältesten von Ephesus. Es klang vorhin gerade schon an, dass so eine gewisse Dynamik auch da drin war, von einem sehr grundlegenden Vortrag am Montagabend über die Frage, wie ist das überhaupt zu bewerten, die Apostelgeschichte, ist sie vertrauenswürdig, ist das, was da steht, wirklich so, dass man sagen kann, das ist verlässlich, darauf können wir uns verlassen, darum können wir ausgehen, damit können wir arbeiten, darauf können wir auch unseren Glauben setzen. Das war das Erste. Dann haben wir gestern Abend einen sehr langen Text gehabt, den auch nur in Auszügen betrachtet. Und heute Abend geht es darum, einen Text einmal sehr intensiv miteinander zu betrachten. Weil es einfach auch darum geht, nochmal jetzt intensiv wirklich auch in einen Text hineinzuschauen und sich damit auch zu beschäftigen. Denke ich, darum geht es ja immer wieder auch, Texte, die wir dann lesen, nochmal genau zu erforschen, genau hinzuschauen. Was steht denn eigentlich da? Was sagt denn die Heilige Schrift an dieser Stelle? Die Frage von Ältestendienst, wir kommen gleich darauf zurück, beziehungsweise dass das noch natürlich alle Menschen angeht. Aber zunächst mal etwas, was mich heute bei einem Gespräch mit meinen Kollegen berührt hat, wo ich gedacht habe, das bekam dann richtig Aktualität überhaupt. Da war nämlich einer dabei, der war in der letzten Woche, es gibt immer so Herbsttagungen für leitende Mitarbeiter im Bund Freie Evangelischer Gemeinden, die finden entweder auf Langeoog oder in der Nähe vom Forgensee, also da in Schloss Neuschwanstein, vielleicht bekannter Stadt, und das war dieses Jahr auch so. Und er sagte dann in dieser Zeit, wo er dann da unten war, in Nähe von Schloss Neuschwanstein, sagte er, hätte dort mit Mitarbeitern diskutiert, beziehungsweise wäre mit Ältesten ins Gespräch gekommen, und nahezu aus allen Gemeinden kam die Klage, wir finden keine Leute. Wir finden keine, die sich bereit erklären, diese Aufgabe zu übernehmen. Und es ist interessant, dass diese, ich sag mal, Klage darüber nahezu überall zu hören ist. Und man könnte es noch weiter ausführen, es geht nicht nur um die Frage vom Ältestenamt, sondern überhaupt dort, wo Verantwortung übernommen werden soll, dort, wo leitende Verantwortung übernommen werden soll, ist es schwierig, Menschen zu gewinnen für längerfristige Aufgaben. Projektaufgaben ist so die Tendenz, das ist kein Problem, also jemanden für ein halbes Jahr zu gewinnen, für eine bestimmte Arbeit, aber alles, was 2, 3 und 4 Jahre, das gilt schon als langfristig. Und das ist ganz schwierig an der Stelle. Das fand ich interessant, dass es offensichtlich so eine Tendenz ist, ganz schwierig da zu finden. Und die Gründe sind ganz vielfältig. Es ist nicht nur, dass es ein Grund ist, dass jemand, mir wird es zu viel, aber es ist halt so, dass man immer wieder hört, dass Menschen sagen, ich habe so viel beruflich, familiär zu tun, ich schaffe es auch überhaupt nicht, mich an sowas noch einzulassen. Andere sagen, wenn ich das sehe, was da auf mich zukommt, oder wenn man auch sieht, wie man mit der Gemeinde umgeht, manche sagen ganz salopp, das muss ich mir nicht antun. Das gibt's dann auch. Also die Bandbreite ist an dieser Stelle sehr groß an dieser Stelle. Aber damit haben wir es genau auch heute Abend zu tun. Zunächst einmal ein paar einleitende Dinge. Paulus und die Ältesten, wir werden gleich sehen, wir den Text gleich vorlesen, aber zunächst ein paar Hintergrundinformationen dazu. Paulus, bevor er dann sich auf den Weg macht, beziehungsweise wenn es auch darum geht, im Grunde um sich einem Prozess zu stellen, er nimmt dann Abschied von Ältesten. Er ruft sie zu sich, man kommt noch einmal zusammen und man weiß im Grunde genommen, dass das die letzte, also nach menschlichem Ermessen, die letzte Begegnung ist, die Paulus mit diesen Leuten hat, mit denen er intensiv unterwegs war. Einen längeren Zeitraum, eigentlich ungewöhnlich für Paulus, mehrere Jahre, so sagt er das, ist er mit diesen Leuten unterwegs gewesen. Und in diesem Zusammenhang ruft er sie nochmal zusammen und man weiß, das ist nach menschlichem Ermessen das letzte Mal. Und ich denke, das ist so eine Situation, die können wir uns vielleicht hineinversetzen. Also mir geht es jedenfalls so, ich denke mal an eine Begegnung vor vielen Jahren, als wir Abschied genommen haben von einer Familie, die aus beruflichen Gründen nach Amerika umzog. Und da wussten wir auch, das wird Jahre dauern, bis wir die in irgendeiner Form mal wiedersehen. Und das ist dann so, wo man den Eindruck hat, man nimmt von lieben Menschen Abschied und man weiß, es ist ein Abschied für sehr lange Zeit. Das ist was ganz anderes, als wenn man Abschied nimmt für eine bestimmte befristete Zeit, vielleicht für mehrere Wochen oder Monate. Auch das kann schwer sein. Aber so ist das halt. Oder ich habe am Sonntag mit jemandem erzählt, unser ältester Sohn, als der Älteste dann aus dem Haus ging und für ein Jahr nach Israel ging, das war für uns als Eltern, für meine Frau noch ein bisschen mehr, für mich aber auch, schon ein komisches Gefühl, vor allen Dingen, weil der Junge sich noch nicht mal umdrehte, sondern einfach ging. Und dann waren wir als Eltern und sagten, komisch. Dann hat man so gedacht, jetzt sieht man ihn für längere Zeit nicht mehr. Das fällt dann doch nochmal schwer an dieser Stelle. Aber das müssen wir, glaube ich, alles mit auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Dieser Abschnitt, wie gesagt, der hier beschildert wird in der Apostelgeschichte, wir kommen gleich zum Text, ist, wie gesagt, von einer solchen Qualität. Und in diesem Zusammenhang ist auch klar, wenn man in einem solchen Zusammenhang etwas sagt, etwas weitergibt, dann bekommen solche Worte ja noch einmal eine andere Qualität. Wenn man sich also bewusst ist, nach menschlichem Ermessen werden wir uns nie wieder sehen, dann hat man den Eindruck, dass das, was man jetzt sagt, doch von so tiefgründiger Qualität ist, dass man sagt, also wir möchten auch nochmal zusammen sein und was ganz Wesentliches nochmal miteinander besprechen. Und genauso ist es eigentlich im Grunde genommen, dass Paulus hier diese Rede hält und im Grunde genommen noch einmal grundsätzlich deutlich macht, worum geht es denn eigentlich? Was ist denn das Grundlegende an dieser Stelle, was man über Gemeinde und ihre Leitung, aber auch für die anderen, die dann zuhören werden, was man dazu sagen kann? Hinzu kommt noch, dass diese Rede des Paulus die einzige in der Apostelgeschichte ist, die sich an Jünger Jesu selbst richtet. Sonst sind es Missionsreden oder es sind Verteidigungsreden vor öffentlichen Statthaltern, wie auch immer. Aber hier ist es so, dass es nur eine einzige Rede gibt in der Apostelgeschichte, die sich an die Jünger Jesu richtet. Auch von daher bekommt das Ganze auch nochmal einen besonderen Stellenwert. Und deswegen ist es gut, an dieser Stelle genau hinzuhören. Der Name, unter dem diese Rede bekannt geworden ist, nämlich Abschiedsrede an die Ältesten von Ephesus in Milet, könnte dazu verleiten, dass mit dieser Rede eine ganz spezielle Gruppe nur angesprochen wird. Also nur die Ältesten und die alle anderen brauchen dann nicht mehr zuhören. Aber es gibt einige Gründe, die dagegen sprechen. Allein schlicht und ergreifend der Grund, dass im Grunde genommen solche Texte, Briefe des Paulus zum Beispiel, immer öffentlich vorgelesen wurden. Das hat einen ganz schlicht praktischen Grund. Es gab nur dieses eine Exemplar. Man konnte ja nicht in den Copyshop gehen und dann mal eben durch den Kopierer jagen, sondern es gab nur dieses eine Exemplar zunächst mal und dieses Exemplar wurde in Gänze dann vorgelesen. Gibt es ja so manche Briefe, wo dann Paulus schreibt, in einem heißt es ja, ich ermahne aber Syntyche und Evodia, dass sie eines Sinnes sind. Ich stelle mir vor, sowas würde heutzutage vor versammelter Mannschaft vorgelesen. Also ich ermahne Herrn X und Frau Y doch bitte jetzt mal zusammenzufinden. Da würden wir sagen, hoppla, das sollte man vielleicht auch besser anders klären. Aber so müssen wir uns das vorstellen. Und hinzu kommt, dass diese Gemeinden ja deutlich anders sind als die Gemeinden, die wir heute kennen. Man weiß relativ genau, dass diese Gemeinden nicht mehr als 30 bis 40 Mitglieder hatten. Heute würden wir sagen, ein erweiterter Hauskreis. Das hat ganz praktische Gründe auch wieder, aber man hat im Grunde genommen so, dass diese Gemeinden nicht mehr als 30 bis 40 Gemeindeglieder umfassten. Und dann, wenn mehr zusammenkamen, dann musste man eben sich in einem anderen Haus treffen und dann praktisch eine Art Gemeindeteilung vornehmen. Es ging gar nicht anders. Also heute, dass wir hier sagen, dann bauen wir halt größer, war schlicht nicht möglich in den ersten zwei Jahrhunderten, weil man konnte keine Häuser bauen. Man konnte nicht hingehen und sagen, wir bauen jetzt hier an dieser Stelle mal ein größeres Haus, weil die Öffentlichkeit war dagegen. Der Staat gab kein Geld und keine Zustimmung, also das war schwierig, also musste man Privaträume nutzen. Und die waren eben so gebaut, dass man an dieser Stelle nicht größer bauen konnte. Ach, all das muss man an dieser Stelle ein wenig mit berücksichtigen. Das heißt also im Grunde genommen, wenn Paulus hier etwas schreibt und die Apostelgeschichte von Lukas aufgeschrieben ist, dann ist es so, dass es praktisch in vorversammelter Mannschaft. Und dann ist es klar, wenn eine Gruppe angeredet wird, schalten die anderen nicht ab, sondern hören zu und sagen, was wird denn jetzt zu den anderen gesagt? Und wird dann nicht auch etwas gesagt, was für mich wichtig ist? Denn manches oder etliches sogar, was wir heute Abend hören werden, spricht im Grunde genommen so, dass es für alle Christen gilt, für alle Jünger Jesu. Das muss man auch nochmal da mitbekommen, deswegen eben so, dass es tatsächlich für alle gilt. Ja, dann habe ich diesen Text, ich habe das mal so gemacht, dass ich diesen Text selber übersetzt habe. Das ist jetzt nicht, um hier irgendwo anzugeben oder was, sondern schlicht und ergreifend hat das damit mit zu tun. Manchmal ist es ja so, dass Texte sehr bekannt sind und dass manche Übersetzungen nicht das unbedingt hergeben, wenn man mal genau hinschaut. Ich finde es aber wichtig, diesen Text mal zu lesen. Als oder aber von Milet schickte er, nämlich Paulus, nach Ephesus und rief die Ältesten der Gemeinde zu sich. Als sie bei ihm eintrafen, sprach er zu ihnen, ihr wisst selbst, wie ich mich bei euch verhalten habe vom ersten Tag an, als ich nach Asia, gemeint ist Provinz Asia, gekommen bin. Wie ich dem Herrn gedient habe in aller Demut und unter Tränen und Anfechtungen, die mir durch die Nachstellung der Juden erwachsen sind. Wie ich nichts unterlassen habe von dem, was nützlich ist, sodass ich es euch nicht verkündet und gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Und habe den Juden als auch den Griechen, also Juden und Nichtjuden, feierlich bezeugt, die Umkehr zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, Herrn Jesus. Und nun siehe, weil ich durch den Geist gebunden bin, fahre ich nach Jerusalem, ohne dabei zu wissen, was dort mit mir geschehen wird, außer, dass der Heilige Geist in jeder Stadt mir bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Was aber meine eigene Person angeht, so halte ich das Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf zum Abschluss bringe, nämlich den Auftrag, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, die Freudenbotschaft von der Gnade Gottes zu bezeugen. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, bei denen ich umhergezogen bin und dabei das Evangelium verkündet habe. Deshalb bezeuge ich euch am heutigen Tag, ich bin rein vom Blut aller, denn ich habe nicht versäumt, dass ich euch nicht verkündet hätte, den ganzen Ratschluss Gottes. Achtet auf euch selbst und die ganze Herde, bei der euch der Heilige Geist zu Aufsehern gemacht hat, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Ich weiß, dass nach meiner Abreise wilde Wölfe zu euch kommen werden, die Herde nicht verschonen werden. Auch aus euren eigenen Reihen werden Männer aufstehen, die Irrlehren reden oder sagen, um Jüngern ihre Gefolgschaft zu ziehen. Deswegen seid wachsam und denkt dabei daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Jetzt unterstelle ich euch Gott oder Gottes Schutz und dem Wort seiner Gnade, welches euch reifen lassen kann, euch geben kann das Erbe unter allen Geheiligten. Dieses Reifen ist ein Übersetzungsvorschlag eines Auslegers. Niemandes Gold, Silber oder Kleidung habe ich begehrt. Ihr selbst habt erkannt, dass diese Hände für meinen Unterhalt und für den meiner Begleiter gesorgt haben. So habe ich euch in jeder Hinsicht gezeigt, dass wir uns auf solche Weise abmühen und uns um die Bedürftigen kümmern und dabei das Wort des Herrn Jesus denken müssen, der selbst gesagt hat, es ist besser zu geben als zu nehmen. Als er dieses gesagt hatte, beugte er seine Knie und betete mit allen. Es entstand dabei ein lautes Weinen bei allen und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn. Am meisten waren sie besorgt wegen seines Wortes, das er gesagt hatte, dass sie sein Angesicht nicht mehr sehen werden, und sie geleiteten ihn zum Schiff. Soweit der Text, sehr ausführlich, aber ich denke nicht so, dass man nicht gründlich an dieser Stelle auch da mal rangehen kann. Zunächst einmal ist etwas wichtig, möchte ich am Anfang betonen, die Notwendigkeit von Leitung und die Freiheit, diese konkret zu gestalten. Und zwar folgendes: Wenn wir die Aussagen hier und die anderen Aussagen im Neuen Testament zu diesem Thema Leitung ganz allgemein betrachten, werden wir feststellen, dass das wie selbstverständlich vorausgesetzt wird. Also die Gemeinde Jesu, in welcher Form dann auch immer, ist so, dass sie eine Gemeinschaft ist, die geleitet wird und geführt wird. Das wird an keiner Stelle irgendwie begründet groß oder gar in irgendeiner Weise noch der Nachweis geführt, sondern das wird schlicht und ergreifend einfach nahezu als selbstverständlich vorausgesetzt. Es gibt dann solche, die beauftragt sind, diese Gemeinschaft in diesem Ort zu leiten und zu führen. Daneben, das ist das eine, daneben stellen wir aber fest, dass offensichtlich es nicht so ist, dass es eine Art Grundordnung gibt, die an allen Gemeinden an allen Orten gleichzeitig gilt. Also heute würde man, ich habe das schon mal erwähnt, es gibt keine Mustergemeindesatzung, die Paulus praktisch mit sich geführt hat und bei Gemeindegründung aus der Tasche gezogen hat und gesagt, so, das ist die Gemeindesatzung, die für jetzt alle gilt. Wir sehen das an dieser Stelle, an diesem Text auch daran, dass Paulus merkwürdigerweise 2 Begriffe verwendet, nämlich auf der einen Seite spricht er von den Ältesten und er spricht von den sogenannten Aufsehern. Und diese Begriffe scheinen hier zunächst mal völlig gleichbedeutend gebraucht zu werden. Am Anfang und am Ende 2 unterschiedliche Begriffe. Den einen Begriff kennen wir vielleicht auch vom Fremdwort her, das sind die Presbyter, die Ältesten. Also Presbyterium, ich weiß nicht, wie man das hier in der Kirchengemeinde, ich glaube Presbyter ist ein bekannter Begriff, ne? Das ist schlicht und ergreifend ein Begriff, den Paulus aus der Synagoge kannte. Eine Synagoge, eine Gemeinschaft von Juden, die irgendwo war, jetzt nicht in Jerusalem, aber woanders war, wurde von einem Presbyterium, von einem Kreis von Ältesten geleitet. Und überall dort, wo Paulus in einen Kontext, also Zusammenhang hineinkam, wo Juden zunächst mal waren, hatte er eine solche Gemeinde mit einem solchen Leitungskreis gegründet. Das war den Leuten bekannt und bewusst. Sobald er aber dann mit Heiden zusammenkam, ist es so, dass dieser Begriff Presbyter, Älteste in irgendeiner Weise nicht so verstanden wurde. Und hat Paulus es gemacht, dass er einen völlig anderen Begriff aus dem Vereinswesen übernommen hat. Luther hat es leider mit Bischof wiedergegeben und bei Bischof gehen unsere Gedanken also in eine ganz andere Richtung. Aber der Begriff, der hier steht, der Episkop, also der griechische Begriff, heißt nichts anderes zunächst mal als Vereinsvorsteher. Also aus einem weltlichen Bereich. Also Paulus hat sich überhaupt nicht gescheut, an dieser Stelle in einem anderen Kontext, in einem anderen Zusammenhang, einen Begriff einzuführen und dieses in irgendeiner Weise dann auch zu übertragen, dass die Menschen es verstanden haben. Damit ist das Problem der Leitung oder das Funktionieren einer Leitung gar nicht berührt, aber offensichtlich gibt es eine gewisse Variabilität an dieser Stelle. Hinzu gibt es dann noch die Diakone, die waren sowohl im jüdischen als auch im weltlichen Bereich einigermaßen bekannt. Aber wie die ganzen jetzt genau zusammengearbeitet haben, da wissen wir gar nicht so genau. Aber offensichtlich Leitung ja, aber es gibt eine Möglichkeit, dieses auch zu gestalten. Und ich denke, darin liegt auch eine gewisse Freiheit heutzutage, auch die Gemeindeordnung, das, was man braucht, im Grunde genommen auch ein wenig anzupassen. Auf die örtlichen Gegebenheiten. Eine große Gemeinde braucht eine andere Struktur als eine Gemeinde mit 30 Leuten. Als ich vor vielen Jahren mal als Gemeindepastor in Wetzlar angefangen habe, fingen wir an mit 30, mit 35 Gemeindegliedern. So, das ist relativ klar. Als wir hinterher mehr waren, 100 Gemeindeglieder waren, da muss man darüber nachdenken, ob man in irgendeiner Weise eine Anpassung vornehmen muss. Man muss eine Anpassung vornehmen. Also das müssen wir uns aber zunächst wieder vor Augen halten. Es gibt diese Notwendigkeit und diese Freiheit. Ein dritter Punkt, ich mache gleich weiter, aber ich will Sie nicht dazu ermutigen, dann schon zu lesen, was auf der Folie steht. Ab und zu schauen wir uns zunächst einmal die Haltung, die Grundhaltung des Leitungspersonals, würde ich mal so sagen, an, die hier beschrieben wird. Ab und zu schaue ich mir in den Zeitungen gerne Stellenanzeigen an, nicht um möglicherweise zu wechseln. So, ich finde das mal ganz interessant, wie Stellenanzeigen formuliert sind. In aller Regel wird immer gesagt, wir suchen, Sie müssen folgende Voraussetzungen haben und wir bieten. In aller Regel. Jemand hat mal scherzhaft gesagt, je frommer das Unternehmen ist, umso weniger steht hinten dran, was wir bieten, umso mehr steht vorne, was wir brauchen. Da ist auch was Wahres dran. Ich habe mal überlegt, wie würde vielleicht eine Stellenanzeige nach dem Text hier formuliert sein. Gesucht wird Ältester der Gemeinde XY. Er bzw. sie sollte sich in der Lebensführung an dem orientieren, was der Apostel Paulus vorgelebt hat. Erwartet wird von dem Bewerber, dass er oder sie in der Lage ist, Menschen zu leiten, falsche Lehre zu erkennen und diese in aller Entschiedenheit zurückzuweisen. Die Bereitschaft, diesen Dienst auch unter Einsatz des eigenen Lebens zu versehen, wird vorausgesetzt. Dem Bewerber werden unregelmäßige Arbeitszeiten geboten, Einsatzzeiten sowie Überstunden können nicht vergütet werden. Ebenso wird die Arbeit in einem Team, in dem jeder macht, was er will, aber keiner macht, was er soll, geboten. Anfragen zu dieser Stelle sind zu richten an folgende Stelle. So könnte man diesen Text verstehen. So viel, so hoch, was an dieser Stelle da in diesem Text zum Ausdruck kommen, was da alles drin steht. Und wer würde sich auf eine solche Stelle bewerben? Mit Sicherheit, wenn jemand, dann die falschen Personen. So ist dann manchmal der Eindruck. Wer würde sich bewerben? Oder anders oft gefragt, wie soll man eigentlich von den Menschen heute erwarten, einen solchen Text, was Paulus hier schreibt, auf den ersten Blick einmal, wie sollen wir diesen Text so in unsere Wirklichkeit im 21. Jahrhundert hinunterbrechen, weil das, was er schreibt, so stark und so massiv zunächst einmal klingt. Ich möchte zunächst, wie gesagt, bei den Grundhaltungen bleiben. Zunächst einmal, was ist geschehen? Was wird erwartet? Zunächst einmal fällt auf, so habe ich es überschrieben mit dem Titel, die Ältesten dienen demütig. Dieser Begriff kommt im Text ja sehr deutlich an prominenter Stelle vor. Zunächst fällt auf, dass Paulus am Anfang seiner Rede hervorhebt, dass sein Dienst, nämlich der des Paulus, in aller Demut geschehen ist. Diesen Begriff Demut, den man heute kaum noch verwendet, könnte man auch schlicht wiedergeben mit bescheidene Selbsteinschätzung. Da wird es vielleicht ein wenig klarer. Damit ist ein Handeln gemeint, das davon absieht, sich selbst über den anderen zu stellen. Das heißt, wer so handelt, verzichtet darauf, über eine andere Person herrschen zu wollen. Dieses Wort kommt nur 7-mal im Neuen Testament vor. 6 davon sind Stellen aus den Briefen. Und besonders ist hier Philipper 2, Vers 4 heranzuziehen, da Paulus an dieser Stelle erklärt, dass demütiges Verhalten keine Duckmäuserei bedeutet, sondern ein Verhalten bezeichnet, das in der Selbsterniedrigung Christi begründet ist. Das ist der Vergleichspunkt. Und von daher soll das Verhalten Christi diesem auch dann Gestalt geben und gewinnen. Es ging bei Paulus in seinem Dienst in der Gemeinde Ephesus aber nicht nur darum, um diesen Punkt, sondern auch um das Wohl anderer Menschen. Sie sollten das Evangelium hören, sie sollten zum Glauben an Christus kommen und im Glauben wachsen. Nicht die eigene Person sollte im Mittelpunkt stehen, das Wohl der anderen war wichtiger. Und Sie merken an dieser Stelle bei solchen Dingen, das trifft nicht nur auf das Leitungspersonal zu. Das ist eine Grundhaltung, die im Grunde genommen für jeden Jünger Jesu gilt. Diese Demut ist nämlich hier an manchen Stellen nicht nur auf eine Gruppe beschränkt, sondern für alle gesagt. Mit Demut ist also eine grundsätzliche Haltung beschrieben, an der sich auch die Ältesten aus Ephesus ein Beispiel nehmen sollen. Ein zweites. Die Ältesten haben das ganze Evangelium im Blick. Mit Demut ist, wie gesagt, ein wesentlicher Aspekt beschrieben, der aber auch leicht missverstanden werden kann. Demütig heißt bei manchen immer den unteren Weg gehen. Nie den Mund aufmachen, sich nie beklagen. Manche verwechseln schlicht das Wort Demut mit dem Ausdruck, Fußabtreter anderer Leute zu sein. Nur diese beiden Dinge haben nichts miteinander zu tun. Paulus wäre gründlich missverstanden worden, wenn im Grunde genommen, wenn wir das daraus ableiten würden. Aus der Haltung der Demut heraus weist der Apostel darauf hin, dass er die Menschen umfassend unterrichtet habe. In seiner Verkündigung habe er nichts ausgelassen. Das ist die Grundhaltung, die nun deutlich wird. Deswegen kann er auch nun guten Gewissens Abschied nehmen, da er, so sagt er, den ganzen Ratschluss Gottes verkündet habe. Im Vers 26 weist er darauf hin mit dem merkwürdigen Ausdruck, dass er rein sei von dem Blut aller. Eine merkwürdige Formulierung. Vermutlich spielt er hier auf Hesekiel 33 an. Dort erwartet Gott von seinen Propheten, dass er die Gottlosen auf ihr Handeln und auf die sich daraus ergebenden Konsequenzen aufmerksam macht. Das ist die Aufgabe. Wenn er dieses nicht tut, so steht es im Buch Hesekiel, wenn er dieses nicht tut, so wird das Blut von ihm selbst gefordert werden. Paulus nimmt für sich in Anspruch, dass er das Evangelium in unverkürzter Weise weitergegeben habe. Unverkürzt. Einseitigkeiten könne man ihm deshalb nicht vorwerfen. Wesentliches hat er nicht verschwiegen. Dabei macht Paulus keinen Unterschied zwischen der Unterweisung in den Häusern, also den, würde man sagen, der Katechetik, also dem biblischen Unterricht im Gottesdienst, wie auch immer, wie wir das so verkünden, und der öffentlichen Verkündigung im Sinne missionarischen Verkündigung. Falsche Versprechungen und unhaltbare Zusagen gehen auch nicht auf sein Konto. Damit grenzt er sich deutlich gegen die Irrlehre ab, die das Evangelium verändern, verkürzen, durch eigene Zusätze verlängern und damit verwässern. Gerade die Briefe des Paulus legen davon Zeugnis ab, wie real die Gefahr in den damaligen Gemeinden war. Aber eben nicht nur zur damaligen Zeit. Die Gefahr, dass das Evangelium in gefährlicher Weise verändert wird, ist heute genauso meines Erachtens gegeben. In aller Regel geschieht das meines Erachtens immer nach zwei Seiten hin. Auf der einen Seite wird die biblische Botschaft leicht zu einer Wohlfühl- oder Wellness-Botschaft, die nichts mehr, keinen mehr herausfordert und auch keinen mehr in Frage stellt. Wir sind alle gut. Wir haben uns alle lieb. Ich sage das mal etwas plakativ vielleicht, aber darauf läuft es doch hinaus. Wir sind alle gut. Diese Botschaft finden wir so nicht im Neuen Testament. Denn da wird klar davon gesprochen, was es heißt, dass ein Mann und eine Frau in falsche Richtung gehen kann, also gegen Gottes Gebot aufbegehrt, schuldig wird. Da wird dem Menschen vor Augen gestellt, dass eben ein Sachverhalt wie Sündhaftigkeit des Menschen gibt, dass es eine Verlorenheit gibt und dass es eine Verantwortung des Menschen vor Gott gibt. Paulus sagt, das habe ich nicht ausgeblendet. Der ganz unpopuläre Begriff heute ist Gericht. Traut sich da jemand in irgendeiner Form, dieses Wort überhaupt noch in den Mund zu nehmen? Darüber zu sprechen? Den gesamten Ratschluss Gottes. Und hier merken wir, Moment mal, das hat was ganz aktuell natürlich zu tun. Was ist der ganze Ratschluss Gottes? Was ist das gesamte Evangelium? Wir sprechen immer von der Schrift, von der Heiligen Schrift und nur die Schrift, aber auch die ganze Schrift. Das müssen wir auch immer nochmal dabei an dieser Stelle sagen. Es müssen nicht unbedingt die entsprechenden Vokabeln gebraucht werden, aber der Sachverhalt, der ist an dieser Stelle mitgegeben. Auf der anderen Seite ist genauso gleich die Gefahr gegeben, dass das Evangelium moralisiert wird und dass aus dem Evangelium eine gesetzliche Grundhaltung wird. Allzu leicht werden die rettende Botschaft des Evangeliums mit weiteren eigenen Zusätzen verbunden, die einzuhalten sind, wenn man denn den vermeintlich richtigen Weg gehen möchte. Dann kommen so Sätze wie, und du willst ein Christ sein, wenn du das und das tust? Als wirklicher Christ tut man das nicht. Und so weiter und so fort. Und hier ist es klar, dass man in der Verantwortung steht als gesamte Gemeinde, aber natürlich die Gemeindeleitung in besonderer Weise. Nämlich für das, was von der Kanzel verkündigt wird, aber nicht nur dort. Ich habe das am Sonntag angedeutet. Überall dort, wo die Grundlagen des Glaubens weitergegeben werden, und besonders zum Beispiel bei Kindern und bei Jugendlichen, darauf zu achten, dass hier nicht in falschen Einseitigkeiten an dieser Stelle verfahren wird. Für mich ist es immer ganz spannend zu sehen, dass im Grunde genommen, ich sage das mal ganz ungeschützt an dieser Stelle, weil ich jetzt hier von Eibelshausen überhaupt nichts weiß oder wenig weiß, muss man noch ein bisschen weiß ich natürlich schon, zwei unserer Kinder sind hier Gemeindeglieder, also ein bisschen weiß ich natürlich schon was, aber das fällt mir manchmal auf, dass gerade im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, wenn jemand neu zum Glauben kommt, dann sagt man immer, geh mal dahin, da fängst du mal an mit den Kindern. Wo man Eindruck hat, warum denn nicht zu den Erwachsenen? Warum da nicht? Die haben ihre Meinung schon gebildet, da kann man nicht so viel verkehrt machen. Aber wenn solche mit einer falschen Grundhaltung, ich sag mal, auf Kinder losgelassen werden, das ist gefährlich. Und hier merken wir jetzt, wie Dinge ganz aktuell werden und ganz grundlegend werden an dieser Stelle, worum es an dieser Stelle geht, das Evangelium in den Blick zu nehmen und ganz in den Blick zu haben. Manche Gemeinden machen das so, das hörte ich von einem Kollegen vor einiger Zeit mal, da hat man sich zum Beispiel zusammengesetzt am Anfang eines jeden Jahres und hat mal Rückschau gehalten, über welche Texte wurden da eigentlich im vergangenen Jahr gepredigt. Da gab es eine Auflistung, über diese Texte wurde in unserer Gemeinde gepredigt. Um mal festzustellen, haben wir eigentlich Einseitigkeiten, haben wir was vernachlässigt, haben wir was zu stark betont, einfach um diese Dinge noch einmal mit in den Blick zu kommen. Sie merken an der Stelle, das ist schon an der Stelle auch für unsere Zeit. Die Ältesten liegen den Schwachen, nein, nicht die Ältesten liegen den Schwachen am Herzen, sondern die Schwachen liegen den Ältesten am Herzen, so rum muss ich es formulieren. Aber manchmal kommt das eine wie das andere dabei raus. Bei der Sorge um die Botschaft darf die Sorge um die Schwachen nicht zu kurz kommen. Es ist notwendig, sich um die Schwachen, so Vers 35 in diesem Text zu kümmern. Dabei geht es nicht nur um einen Zuspruch für angefochtene Menschen, sondern auch um ganz praktischen Einsatz für Menschen ist hier mit im Blick. Dabei verweist Paulus nicht nur auf seine eigene Arbeit in der Gemeinde, sondern ganz konkret auf das Vorbild Jesu selbst. Auch wenn wir dieses Wort geben ist seliger als nehmen sonst bei Jesus nicht finden, nirgendwo im Neuen Testament, dürfen wir davon ausgehen, dass der Apostel sich auf ein Wort Jesu beruft, was wohl offensichtlich damals weitergegeben wurde. Das Wort schwach bedeutet hier zunächst einmal eine Schwäche, die sich aus der irdisch-leiblichen Existenz ergibt. So habe ich es in einem Wörterbuch gefunden. Sie merken gleich an der Sprache, das klingt irgendwie so offiziell, ne? Eine Schwäche, die sich aus der irdisch-leiblichen Existenz ergibt. Das heißt nichts anderes, wo Menschen krank werden, wo Menschen in soziale Not geraten, wo Menschen auch unverschuldet in Notsituationen hineingeraten, und da ist es notwendig, einen Blick dafür zu bekommen. Sich der Schwachen anzunehmen bedeutet in erster Linie ganz konkret hier praktische Hilfe. Wir würden heute sagen, es geht um diakonisches Handeln. Und das ist das, was ich in den letzten Tagen schon einmal erwähnt habe. Hier sind beide Dinge, gehören untrennbar zusammen. Die Frage der Evangeliumsverkündigung und das diakonische Handeln. Es ist nahezu unmöglich, das in irgendeiner Weise gegeneinander zu stellen, sondern es sind zwei grundsätzliche Lebensäußerungen von Menschen, die Jesus Christus nachfolgen. Und man kann es und darf es auch nicht gegeneinander stellen. Beides gehört untrennbar zusammen. Neben der Verkündigung des Evangeliums ist es auch wichtig, den Menschen in ihrem Alltag geholfen wird. Und ein letztes, eine Grundhaltung noch. Die Ältesten achten auf sich selbst. Auch das gilt, man merkt, das kann man das runterbrechen auf jeden Einzelnen letzten Endes. Aber hier ist es zunächst mal für die Ältesten so formuliert. Bei all diesen Aufgaben soll die Verantwortlichen in der Gemeinde auf sich selbst Acht haben. Es ist offenbar so, dass hier eine Art Grundhaltung, wie die anderen Punkte auch, eine Art Grundhaltung beschrieben ist, die ein Ältester mitzubringen hat. Das Achthaben auf sich selbst ist eine notwendige Voraussetzung dafür, dass man auch auf andere Acht haben kann. Also in der Sprache der Wirtschaft würde heute heißen, nur wer sich selbst führen kann, kann auch andere führen. Aber das würde ich ein bisschen aufpassen, nicht eins zu eins übersetzen. Das hat hier noch ein bisschen einen anderen Punkt oder andere Bedeutung an dieser Stelle. Was ist damit gemeint? Der Zusammenhang des Textes legt meines Erachtens Folgendes nahe. Es geht vor allen Dingen darauf zu achten, dass die Gemeinde zu falschem Verhalten und zu falscher Lehre versucht werden kann. Damit ich dieser Aufgabe nachkommen kann, nämlich dass andere versucht werden können, muss ich mir selbst darüber im Klaren sein, dass ich auch ein solcher Mensch bin, der versucht werden kann. Das ist diesen Aspekt, glaube ich, ganz wichtig nochmal zu betrachten. Das heißt, ich muss meine eigene Sündhaftigkeit mit, ich sage das mal, einplanen. Stimme ich mit dem überein, was Paulus hier im Beispiel formuliert, so denke ich, wird das noch einmal deutlich hier. Es geht darum, dass er sagt, habt Acht auf euch selbst in dem Sinne, dass hier Menschen sind, die vom falschen Weg abgebracht werden kann. Aber ihr sollt in dem Sinne Acht haben auf euch selbst, weil ihr selbst in dieser Gefahr steht, vom falschen Weg abzukommen. Ihr seid selbstversuchlich. Tut bitte nicht so, als ob euch diese Problematik fremd wäre. Ihr selber seid in der Gefahr, hier auf dem falschen Weg zu kommen. Und es hat enorme Auswirkungen, diese Grundhaltung, wenn man die einnimmt und wenn man die als für sich erkennt. Interessant ist, dass Paulus die Ältesten immer auch als Team anspricht, nie als Einzelne. Und noch das finde ich enorm hilfreich, sich das vor Augen zu halten. Man ist in einem Team, man ist mit einer Gemeinschaft von anderen, um sich da auch gemeinschaftlich nach vorne zu entwickeln und eben Acht zu haben auf sich. Ist eine solche Mitarbeiterschaft, bebreche ich das mal runter, auch auf andere Kreise, ist das nur eine Arbeitsgemeinschaft? Oder auch dahingehend zu verstehen, dass man gegenseitig Acht hat auf sich selbst, dem anderen nach dem Ergehen mal fragt, wie es auch in seinem Glaubensleben aussieht. Einfach diese Punkte mitzunehmen, anstatt, ich sag mal, nur eine reine Tagesordnung abzuarbeiten. So wichtig das ist. Aber es geht um mehr, meines Erachtens. Habt Acht auf euch selbst, damit ist, wie gesagt, ein Team als Ganzes angesprochen. Und man muss sich immer bewusst sein der eigenen Versuchlichkeit. Und ich glaube, das wird man Verantwortlichen immer abspüren, aus welchem Geist heikle Themen angesprochen werden. Ist es die Haltung, mir wäre das nicht passiert? Oder ist es die Haltung, ich bin selber ein versuchlicher Mensch und habe selber vielleicht solche Situationen mal erlebt? Das ist eine ganz andere Haltung. Die eine kommt von oben herab und vermittelt, wie konntest du nur? Und das andere ist eine Haltung, die vermittelt, ich bin selber jemand, der in der Gefahr steht, auch vom rechten Weg abzukommen. Und in diesem Sinne ermahne ich dich, doch wieder zurückzukommen oder den falschen Weg zu verlassen. Wenn man sich diese Punkte anschaut, hat man den Eindruck, wow, wow. Aber es geht noch weiter. Aber ich kriege die Kurve hinterher noch, dass es nicht so ist, dass wir den Eindruck haben, es ist eine Überforderung. Die Hirten schützen die Gemeinde. Es ist interessant, dass Paulus die Aufgabe des Hirtendienstes beschreibt, ohne den Begriff des Hirten zu erwähnen. Auch das ist interessant. Er spricht von Weiden. Und damit hat er natürlich diese Begrifflichkeit drin von Hirte, aber er nennt es nicht ausführlich. Er spricht von Wölfen, die der Herde stark zusetzen. Und es ist trotzdem, wie gesagt, obwohl dieser Begriff nicht ausdrücklich gebraucht wird, es ist sachlich mehr als angemessen, von der Aufgabe der Ältesten als Hirtenaufgabe zu sprechen. Nun redet Paulus in erster Linie zu solchen, die im jüdischen Umfeld aufgewachsen sind und mit der Sprache und Gedankenwelt bestens vertraut sind. Wir haben sicherlich auch das zu bedenken, dass das Bild des Hirten in unserer Zeit teilweise nicht so mit einer Vorstellung besetzt ist wie zur Zeit des Neuen Testamentes. Damit hängt sicherlich auch zusammen, dass das Bild des Schafes eher negativ besetzt ist. Wer möchte ein Schaf sein? Ich denke nur wenige, denn meistens ist das Schaf mit dem Wort dumm belegt oder blöd oder wie auch immer. Das kommt ja sehr leicht über die Lippen. Aber wie gesagt, wenn man sich das vor Augen hält aus dem Hintergrund des Alten Testamentes, ist das noch etwas anderes. Und solche, die eine Gemeinschaft leiten, können sich manchmal nicht des Eindrucks erwehren, dass sie es nicht mit Schafen, sondern mit Böcken zu tun haben. Klang vorhin schon an, mit Widerspenstigen. Wobei die Gemeinde manchmal sagt, wir haben es nicht mit Hirten zu tun, sondern wir haben es mit Hirtenhunden zu tun, die nicht weiden und zweiden, sondern uns mal in die Waden zwicken, damit wir ein wenig schneller laufen. Da geht die Begrifflichkeit, die Bilddinge gehen dann durcheinander. Aber interessant ist, doch mal zu schauen, wie das im Alten Testament ist. Psalm 23 ist sicherlich die bekannteste Stelle, aber ich glaube, die Stelle, die hier gar nicht so sehr im Vordergrund steht, sondern vor allen Dingen ist es Hesekiel 34, wo ganz deutlich wird noch einmal, wie wichtig es ist, dass die Hirtenaufgabe übernommen wird. Und es ist vor allen Dingen eine Aufgabe des Schutzes. Das ist das hauptsächliche Bild, was im Alten Testament mit dem Wort Hirte verbunden wird. Das heißt, der Hirte ist derjenige, der sich schützend vor seine Tiere stellt. Nicht hinter die Tiere, vor die Tiere. Hat jemand mal gesagt, ich habe Angst, nicht vor Angst vor den Leuten, die neben mir stehen, sondern die hinter mir stehen. Denn ich weiß nicht, welches Messer sie mir in den Rücken rammen. Und das ist manchmal ja so. Ein Hirte steht nicht hinter, er steht vor den Schafen. Er wirft sich dazwischen, wenn ein Angriff kommt. Er ist auch dafür verantwortlich. Das sind die Bilder, die eigentlich damit verbunden sind. In unserem heutigen Sinne, wer braucht heute noch einen Schutz für Schafe? Das hat ganz was völlig anderes. Aber in der damaligen Zeit war es anders. Das bedeutet an dieser Stelle, es geht hier um den Schutz. Es geht darum vor Bewahrung. Es geht darum, dass Menschen hier bedroht sind, aus welcher Richtung auch immer, und dass die, die Verantwortung haben, auch genau wissen, dass hier Leute der Gefahr ausgesetzt sind, sich aus der Herde, aus der Gemeinde zu entfernen. Ihr Glaube ist bedroht und die Aufgabe ist es, sich hier schützend vor diese Leute zu stellen und ihnen schützend nachzugehen. Interessanterweise wird immer wieder die Wächterfunktion der Ältesten heraufbeschworen. Das sehe ich im Neuen Testament eher weniger. Es ist die Schutzfunktion, Leuten nachzugehen und sie zu beschützen und ihnen zu helfen. Die Hirten sorgen für die Gemeinde. In einem engen Zusammenhang steht damit die Aufgabe der Fürsorge. Die Gemeinde soll geweidet werden. Das heißt, sie soll versorgt werden mit dem, was sie zum Leben braucht. Sie braucht eine gute Lebensgrundlage. Ebenfalls eng damit verbunden ist die Aufgabe der Leitung. Das heißt, auch das hat sich den Menschen damals unmittelbar erschlossen. Eine Herde musste geführt werden, der Hirte musste Bescheid wissen, wo es eine gute Versorgung gab. Er kannte die Plätze, er musste vorangehen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende an dieser Stelle. Kümmert euch um die Menschen, die euch anvertraut sind. Das ist die Botschaft. Seht zu, dass sie in der Spur bleiben. Versorgt sie mit dem, was sie benötigen. So oder ähnlich können wir die Worte des Paulus zusammenfassen und damit eine Brücke in unsere Zeit schlagen. Älteste und auch solche, die in Leitungsfunktionen, auch in anderen Aufgaben der Gemeinde stehen, haben die Aufgabe, sich fürsorglich für Menschen einzusetzen, dafür Sorge zu tragen, dass sie beschützt werden oder, wenn sie bedrängt werden, ihnen zur Seite zu stehen. Eine Gemeinde soll so geleitet werden, dass die Menschen mit guter Nahrung versorgt werden und in der Nachfolge leben können. Interessant ist, dass Paulus in Vers 28 sagt, sie sind in der Herde zu Hirten eingesetzt und nicht über die Herde. Diese Bildsprache macht das noch einmal deutlich. Es ist eben nicht ein Gegenüber, sondern es ist ein in der Herde sein und dann leiten und führen. Und ganze Bilder mit Über- und Unterordnung, mit oben und unten, hat an dieser Stelle völlig fehl am Platz. Älteste sind als Hirten eingesetzt. Und ich sag's mal spitz, und nicht als Verwalter. Das ist die vordringliche Aufgabe. Über das, was ein Ältester oder sonst jemand in der Leitungsfunktion zu tun hat. Sich um Menschen kümmern, mit ihnen sein, mit ihnen leben, mit ihnen auf dem Weg sein. Dienen. Jetzt kommt ein Wort hier rein, was Luther, deswegen habe ich eine eigene Übersetzung auch gewählt, in Vers 24, da steht was vom Amt, was hier steht. Aber Amt ist also, das klingt für uns immer ja schon fast als Beamter oder wie auch immer, das verbinden wir häufig damit. Hier steht nichts anderes als Diakonie. Eine Diakonia. Es geht um dieses Wort, wie gesagt, darum, ich habe es mit dem Wort Auftrag übersetzt. Es ist hilfreicher vielleicht auch zu sagen, den Sachverhalt zu beschreiben, der damit gegeben ist. Paulus ist mit einer Aufgabe betraut worden. Er soll den Menschen, insbesondere den Heiden, das Evangelium bringen. Mit diesem Auftrag ist sicherlich auch eine besondere Autorität verbunden. Aber eine Autorität hat immer nur dienenden Charakter. Autorität, wenn wir überhaupt davon in der Gemeinde sprechen, hat immer nur dienenden Charakter. Nicht herrschenden Charakter. Nicht beherrschenden Charakter. Und mit dem Wort dienen müssen wir immer berücksichtigen, dass sich dieses Wort dienen von dem ableitet, was Jesus selbst getan hat. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. So Markus 10, 45. Das ist hier der Vergleichspunkt an dieser Stelle, wo wir davon ausgehen müssen, dass das Entscheidende ist. Es ist also der Auftrag, derjenigen Verantwortung sind, dass sie ihrem Herrn, dem Evangelium, der Gemeinde, sind eingesetzt sind, zu dienen. In der Haltung des Dienens sollen diese Aufgaben getan werden. Wenn ich dieses so sage, zögere ich zugleich, es ist lautstark zu sagen, denn mir gehen viele Gedanken sofort durch den Kopf. Ereignisse aus meinem eigenen Leben, aber auch Gespräche mit Kollegen und Ältesten kommen mir in den Sinn. Wie viele Situationen gibt es, in denen man nicht am liebsten aus der Haut gefahren wäre? Weil es da Menschen gibt, die einem das Leben schwer machen. Oder vielleicht denen ich das Leben schwer gemacht habe. Es ist ja beidseitig manchmal so zu verstehen. Wie soll ein dienendes, fürsorgliches Handeln in einer spannungsgeladenen Atmosphäre gelingen? Wenn wir an dieser Stelle eine Bilanz zögern, wird sie sehr negativ ausfallen. Wir haben immer noch nicht den springenden Punkt bei dieser ganzen Geschichte entdeckt, der alles zusammenhält. All diese Aussagen stimmen, aber es fehlt noch der Zusammenhang und den müssen wir uns noch anschauen. Es geht um einen Hirtendienst mit erheblichen Einschränkungen. Und darüber müssen wir uns im Klaren werden. Die Gemeinde ist und bleibt Gemeinde des Herrn. Bei der Vorbereitung kam mir ein Bild in den Sinn, das mir geholfen hat, diesen Text besser zu verstehen. Wer schon einmal Ferien mit dem Zelt gemacht hat, es soll Menschen geben, die mögen das, Klammer auf, sie merken, ich nicht. Ich gehöre nicht dazu. Dem muss man nicht erzählen, wozu ein Zelt dient. Er hat die Aufgabe, vor der Witterung zu schützen, eine Unterkunft für die Nacht zu geben, eine Behausung auf Zeit zu sein. Wichtigster Bestandteil eines solchen Zeltes kann manchmal das Gestänge sein. Besonders dann, wenn eine Stange fehlt. Das ist manchmal so, da sind 25 Teile und man hängt alle und eine fehlt und dann merkt man, da kommt man hin und vorne nicht zu Rande. Warum ist das wichtig? Wird es richtig zusammengebaut, verleiht es dem ganzen Zelt Stabilität und einen festen Halt. Fehlt was? Oder sind einzelne Teile defekt, so kann das zu erheblichen Schwierigkeiten führen. Was wir bisher gemacht haben, ist im Grunde genommen, wir haben die Außenhaut beschrieben. Dienen, Fürsorge und so weiter. Wie gewinnt das Ganze überhaupt Stabilität? Wie kann es überhaupt gelingen? Das ist für mich ein ganz wesentlicher Gedanke an dieser Stelle. Wie gesagt, das Bild muss man aufpassen, dass man sich in alle Einzelheiten deutet, aber wie gesagt, mir hat es an dieser Stelle geholfen, diese Verse aus der Apostelgeschichte besser zu verstehen. Was hält es zusammen? Was verleiht dem Dienst der Ältesten, aber auch darüber hinaus, denn Stabilität? Denn gerade bei dieser Rede des Paulus geschieht es sehr schnell, dass wir darauf schauen, welche Aufgaben zukommen. Und wenn wir diesen Aufgabenkatalog auflisten, dann ist es so, dass er im Grunde genommen eine permanente Überforderung ist. Liest man diesen Text aber sehr sorgfältig durch, dann fällt auf, wie differenziert Paulus spricht. Vor allen Dingen sticht heraus, dass er sich geradezu einer nahezu, ich habe das mal mit dem Fremdwort mal genannt, steht auch, glaube ich, da, trinitarischen Handeln Gottes beschreibt. Trinitarisch heißt im Grunde, er spricht vom Vater, Sohn und Heiligen Geist. Wenn Sie den Text genau lesen, werden Sie feststellen, dass an manchen Stellen vom Vater die Rede ist, vom Sohn die Rede ist und vom Geist die Rede ist. Und das ist auffällig an dieser Stelle, dass Paulus es so macht. Warum? Er betont die Gnade Gottes, Vers 24. Die Zuwendung Gottes zu den Menschen, die dieser Mensch sich nicht verdienen kann. Gott hat sich über ihn erbarmt. Vers 32 streicht der Apostel die Fürsorge Gottes heraus. Das gnädige Handeln Gottes wird nicht aufhören, sondern Gott ist hier beschrieben als der Geber und vor allen Dingen Erhalter des Lebens und Erhalter des Glaubens. Das ist die Grundkonstante an dieser Stelle. Die Erlösung geschieht durch den stellvertretenden Tod Jesu Christi. In Vers 28 heißt es, zu weiden die Gemeinde Gottes. Da hört man sehr schnell dabei. Die Begründung heißt aber, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Es ist übrigens die einzige Stelle, wo der Sühnetod Jesu in der Apostelgeschichte so explizit genannt wird. Sonst eigentlich fast nie, aber hier, da kommt es und das ist von Bedeutung. Denn die Gemeinde Jesu ist nur deswegen da, weil Jesus Christus für sie, für diese Menschen, für die Gemeinde gestorben und auferstanden ist. Das Kreuz ist und bleibt die Grundlage neutestamentlicher Gemeinde. Das Wirken des Geistes wird in den Versen 22, 23 und 28 ausgeführt. Er, der Geist, führt, leitet in ganz konkreten Situationen. Deshalb wird Paulus ja sein Arbeitsgebiet verlassen und nach Jerusalem gehen. Auch wenn er weiß, dass diese Reise mit erheblichen Schwierigkeiten, mit Anklagen und vielleicht sogar dem Tod enden wird. Das weiß er doch. Und trotzdem geht er, weil er darin das Reden des Geistes vernommen hat. Es ist der Geist, der die Nachfolger Christi in bestimmte Aufgaben einsetzt. Gerade das kommt den Menschen doch zu, wenn sie eine solche Aufgabe übernommen haben, dass sie nicht zu selbstständiger Entscheidung dazu gekommen sind, sondern dass der Geist dazu eingesetzt hat. Er setzt in bestimmte Aufgaben auch ein. Das ist ja auch eine Grundkonstante im Neuen Testament. Es ist auffällig, wie differenziert Paulus hier an dieser Stelle redet, vom Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und zwar so, als personenhaftes Handeln wird es beschrieben. Und das ist das Gerüst an dieser Stelle. Das ist die Grundkonstante, an dem im Grunde genommen alles andere hängt. Und wenn wir merken, wenn diese Grundkonstante nicht stimmt, wenn dieses Gerüst nicht stimmt, dann wird das Ganze, was über den Dienst, was ganz wesentlich ist in diesem Text, wird krumm und wird schief und bekommt keine Stabilität. Das ist entscheidend, meines Erachtens an dieser Stelle. Denn diese Worte des Paulus lassen deutlich erkennen, dass der eigentlich handelnde Gott selbst ist und bleibt. Denn was bedeutet es denn, dass die Gemeinde durch das Blut Jesu erworben ist? Gemeinde ist und bleibt immer vor allem Gemeinde Jesu Christi. Eine Gemeinde, die der Vater durch das Blut seines Sohnes erworben hat. Ich sehe an dieser Stelle eine ganz klare und eine deutliche Einschränkung und Beschränkung allen Dienstes in der Gemeinde, auch des Leitungsdienstes in der Gemeinde. Es ist vor allen Dingen eine gnädige Beschränkung und eine gnädige Einschränkung. Bei aller Verantwortung gilt immer doch, dass die letzte Verantwortung bei Gott selbst liegt. Es ist seine Sache. Es ist seine Gemeinde. Wir singen das ja, es gab ein altes Lied mal, ist dein Herr Jesus, man muss schon richtig anfangen, genau. Die Sache ist dein Herr Jesus Christ, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Und nochmal, solche Sätze sind ja manchmal da, aber sie sind dann irgendwo, kommen manchmal zu schnell und manchmal sind sie gar nicht da. Aber genau darum geht es. Die letzte Verantwortung liegt bei unserem Herrn selbst. Gemeinde lebt und existiert nur deswegen, weil er es Leben schenkt. Basta. Ich sage das mal so deutlich. Nicht wir. Nicht wir tragen es. Es ist nicht unsere Sache, dass etwas funktioniert. Wir dürfen daran beteiligt und wir sollen das Beste geben, was wir haben. Aber es ist trotzdem etwas anderes, wenn ich es so sehe. Ich habe das vorhin schon angedeutet, als ich Pastor einer Ortsgemeinde war, jetzt biegen wir so langsam auf die Zielgerade auch ein, als ich Pastor einer Ortsgemeinde war, haben wir erlebt, wie sich die Gemeinde innerhalb weniger Jahre sehr erfreulich entwickelt hat. Wir hatten dasselbe mal so zusammengerechnet für mich, wir haben innerhalb von 8 Jahren über 100 Menschen in die Gemeinde aufnehmen können. Einige haben sie wieder verlassen in der Zwischenzeit, aber ich weiß, mit 100 Menschen, ich habe allen persönlich selber gesprochen, das war schon etwas Bewegendes, wenn so viele Leute dann zur Gemeinde hinzugestoßen sind. Zur gleichen Zeit habe ich von Kollegen gehört, der in der Nachbargemeinde war, dass sich trotz großen Engagements, trotz großen Kraftanstrengung, es sich in der Gemeinde kaum was getan hat. War das jetzt mein Verdienst, dass Menschen gekommen sind? War das, weil die andere Gemeinde so furchtbar schlecht war? Die Predigten so furchtbar schlecht? Ich habe mit einem Kollegen mal gesprochen, der jahrzehntelang in Gemeinden unterwegs war und nie erlebt hat, dass in irgendeiner Weise größere Menschenmengen zum Glauben gekommen sind. Er ist dann in eine andere Gemeinde gewechselt und er hat gesagt, ich habe dieselben Predigten gehalten. Und hier sind die Menschen in Scharen gekommen. Sind Hunderte zum Glauben gekommen. Wir wissen es nicht. Und das ist doch gnädig, oder? Dass wir das einfach wissen können, es ist die Sache unseres Herrn und nicht meine einzelne Geschichte. Das ist nur ein einfaches Beispiel an dieser Stelle und ich möchte damit schließen, worum es geht. Nimm dich nicht so wichtig. Diese Linie möchte ich kurz so ein wenig ausführen. Ich bin bei der Vorbereitung auf eine folgende Anekdote gestoßen. Als Giuseppe Roncalli, nichts mit dem gleichnamigen Zirkus hat er zu tun, Giuseppe Roncalli wurde in den 60er Jahren zum Papst gewählt. Papst Johannes der 23. Es kamen viele Aufgaben auf ihn zu und eine gewaltige Verantwortung lag auf seinen Schultern. Nach einiger Zeit, so habe er berichtet, habe den Eindruck, er sei dieser Aufgabe nicht gewachsen. Da erschien ihm im Schlaf ein Engel und habe ihm gesagt, Johannes, nimm dich nicht so wichtig. Seit dieser Zeit, so sagte er, konnte er wieder gut schlafen. Ist ein gefährlicher Satz, nimm dich nicht so wichtig. Aber es kann auch ein sehr schöner Satz sein. Ich habe vorhin von Erfahrungen in der Gemeindearbeit erzählt und jeder, der in ähnlicher Verantwortung steht, könnte eigene Erlebnisse einfließen lassen. Das gilt besonders dann, wenn es zu Konflikten in der Gemeinde kommt, die den Dienst als Ältester oder Dienst in verschiedenen Dingen beschweren. Dabei ist es meines Erachtens interessant, worin genau diese Konflikte bestehen. Nach einigen Rücksprachen mit Kollegen bin ich der Meinung, dass 95-99% aller Konflikte in Gemeinden rein menschlicher Natur sind. Da geht es nicht um theologische Fragen, da geht es nicht um sonstige Fragen, es geht um persönliche Fragen. Das Problem ist manchmal nur, dass diese persönlichen Probleme auf sogenannter Sachebene verhandelt werden. Anhand eines scheinbaren Sachthemas wird eigentlich ein Problem verhandelt, das zwischen zwei Personen besteht. Und dann kann es nur knallen. Und es kann fürchterlich knallen an dieser Stelle. Wie viele persönliche Verletzungen, wie viele persönliche Befindlichkeiten, wie viele persönliche Eitelkeiten bestimmen die Auseinandersetzung und Konflikte in unseren Gemeinden? Und das sage ich nicht als Unbeteiligter. Das sage ich selbst auch als Beteiligter, wenn man manchmal überlegt, warum habe ich mich jetzt eigentlich aufgeregt? Mal sehr selbstkritisch fragen. Und mir ist dieser Satz manchmal sehr hilfreich geworden. Michael, nimm dich nicht so wichtig. Du bist es nicht. Die Gemeinde ist Gemeinde unseres Herrn. Und das ist eine gnädige Beschränkung. Und bei all dem, was wir über den Dienst von Leuten in der Gemeinde, ob nun Leitungsdienst oder anderes, hören, es ist ganz wichtig, nochmal zu hören, dass wir die Verantwortung an ihn abgeben können und dürfen und sollen. Mit diesem Blick, mit dieser Einstellung können wir, glaube ich, in aller Demut diese Aufgaben angehen.